Deutschlandfunk Kultur Interview.
Oh, SPD, könnte man sagen, nach diesem Wochenende, dass diese Republik etwas ratlos in die neue Woche starten lässt. Nach dem überraschenden Sieg der Underdogs in dem Rennen um den SPD-Parteivorsitz. Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, diese Namen ab jetzt bitte wirklich merken. Die werden nämlich neue SPD-Vorsitzende, wenn alles klappt, am Wochenende beim Parteitag. An meiner Seite heute der Schriftsteller Sava Cenocak. Glauben Sie, dass diese Wahl etwas ändert?
Nein.
Nein?
Ich glaube nicht, dass diese Wahl etwas ändert, weil ein konzeptionelles Problem dahinter steht. Es geht gar nicht so um Personen, sondern welche Idee trägt heute eigentlich die Sozialdemokratie weiter? Wir erinnern uns ja an die 90er Jahre, als es hier diesen Tony Blair, Clinton, Schröder Dreigespann gab mit einem neuen Entwurf einer linken demokratischen Politik. Das ist gescheitert, das muss man sehen. Das ist eigentlich 2008 in der großen, großen Wirtschaftskrise zerbrochen. Und dann gab es eine Gegenposition dazu, das war Oscar Lafontaine, ja, der ja immer klar formuliert hat, wir haben eine ganz große Gefahr in der Weltwirtschaftsordnung. Und das hat die Linke nicht richtig ausdiskutiert, glaube ich. Das
also wirklich die bis politische heute, Linke insgesamt.
Genau, und das ist natürlich auch nicht einfach, da habe ich auch kein Rezept, aber das muss man diskutieren. Wie gehen wir mit dem Wert des Geldes um? Wie gehen wir mit den Finanzströmen um? Was bedeutet Arbeit heute eigentlich?
Aber jetzt könnte man sagen, dass das, was Sie da Oskar Lafontaine und anderen zuschreiben, die diese Rolle übernommen haben, möglicherweise sind das die beiden, Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken in Leitform. Sie haben ja politisch eher ein linkes Profil. Der erwähnte Gerhard Schröder hat sich deswegen auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, also hat seine deutliche Skepsis gegenüber dieser Führung zum Ausdruck gebracht. Also insofern ist es ja schon eine inhaltliche Entscheidung möglicherweise.
Ja, aber linkes Profil ist schon falsch, weil es geht auch darum, etwas neu zu erfinden, eine neue Antwort auf neue Herausforderungen zu geben und nicht sozusagen die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Tablettenform zu überreichen, ja, mit der Hoffnung, dass es irgendwie heilt. Das genügt, glaube ich, nicht. Das nehmen die Leute auch nicht mehr ab. Das ist auch ein Problem der Linken, also der Linkspartei. Ja. Und das heißt im Grunde genommen, die Sozialdemokratie, es wäre schön, wenn es dazu kommt, wenn es tatsächlich zu einem solchen Dialog, Diskurs, Konflikt, was auch immer, produktiv kommt, dass man sagt, aha, aus dem Spektrum kommen Antworten, wo wir sagen, okay, die Gerechtigkeitsfrage, die Verteilungsfrage, die sozialen Fragen auf der Welt und auch die Geld- und Wirtschaftspolitik bekommen sozusagen einen neuen Drive, eine neue Bedeutung. Man bekommt neue Erkenntnisse. Aber ich glaube, nur mit Investitionspolitik und den klassischen alten Formeln ist das nicht getan. Das war eben auch gar nicht die Annäherung in den 90er Jahren von Lafontaine. Ich rede von Lafontaine 90er genau, Jahre, nicht so, von heute, nicht? Sondern die große Fragestellung, wie gehen wir mit den Finanzströmen um? Ja, wie bleiben wir einerseits liberal, offen, aber gleichzeitig, was passiert eigentlich mit dem Geld und was passiert mit der Rolle der Arbeit in der Gesellschaft?
Da meinen Sie, ein paar Steuer-CDs zu kaufen, ist da noch keine hinreichende Antwort?
Ich denke, das ist ein bisschen wenig.
Ja. Dynamik könnte in eine Frage kommen, die ist viel banaler, viel kleiner als die großen, die Sie gerade aufgeworfen haben, aber ziemlich entscheidend, nämlich die Frage, wie dieses Land weiter regiert wird und in welcher Konstellation. Und da haben sich ja die beiden, die diese Stichwahl gewonnen haben, verschiedentlich geäußert. Wir hören da gerade mal die beiden, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, zur GroKo-Frage.
Die GroKo hat keine Zukunft. Na, ich bin der Meinung, dass wir aus der Großen Koalition aussteigen sollten.
Wir haben eindeutig gesagt, es geht um Inhalte, dass wir beim Klima noch ein Stück mehr machen müssen, dass es massive Investitionen geben muss und dass wir da klare Positionen an die Adresse des Koalitionspartners definieren müssen.
Wir werden ins Gespräch kommen, wir werden sehen, zu welchen Ergebnissen wir kommen.
Und wenn damit eine Kanzlerin nicht umgehen kann, dann ist das ein Risiko für die Koalition, ganz sicher.
Also die beiden designierten SPD-Vorsitzenden, die kein Hehl daraus machen, dass sie diese GroKo kritisch sehen oder eigentlich, Saskia Esken ist da noch deutlicher, am liebsten verlassen wollen. Sollte die SPD das tun, auch im Sinne der Fragen, die sie gerade gestellt hat, um die dann vielleicht auch etwas konzentrierter und jenseits der Regierungsverantwortung stellen und vorantreiben zu können?
Ja, das wäre auf jeden Fall sehr mutig, würde ich sagen, weil wie sehe denn eine solche Neuwahl aus für die SPD? Das ist übrigens ein Problem auch für die CDU. Deswegen glaube ich eigentlich nicht so schnell an Neuwahlen, weil die Pragmatik sagt, weiterregieren, irgendwie nochmal noch ein bisschen verschanzen.
Man könnte das Bild der beiden Boxer bemühen, die so schlapp sind, dass sie eigentlich nur noch ineinander hängen, weil sich keiner mehr traut, den Arm oder die Faust zu erheben.
Ja, vor allem, weil innere Auseinandersetzungen anstehen, die nicht mutig angegangen werden. Mhm. Ja, die CDU hat ja ein ähnliches Problem, in welche Richtung geht diese Partei? Noch mehr in die Mitte, kann man das noch? Ist da noch Platz? Wieder weiter nach rechts, um die AfD ein bisschen abzufangen? Man weiß es nicht genau. Das ist einfach so ungeklärt. Und bei der SPD tatsächlich, wie ich schon vorhin sagte, ist es sogar ein noch tiefer greifendes Problem, das bis in die 80er Jahre zurückreicht, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und das schröderische Modell ist ja gescheitert. Das ist ja das Problem. Ist ja nicht so, dass das erfolgreich war, sondern es ist gescheitert mit Herrn Steinbrück, der 2013 ja eine linke Mehrheit hatte. Die hat er nicht genutzt. Warum auch? Er ist ja nicht links in dem Sinne. Ja. Aber das ist ein Problem der SPD. Das muss die SPD inhaltlich im Inneren lösen. Sonst hat sie keine Chance auf Dauer.
Mhm. Weil Sie schon den Verweis auf die 80er Jahre machen. Ich glaube, das war das Jahrzehnt, als unsere Nachbarn in Österreich angefangen haben mit großen Koalitionen und dann ja 20, 25 Jahre lang damit gar nicht mehr aufgehört haben. Bei mir schlagen da immer zwei Herzen in einer Brust, dass ich denke, aus einem rationalen Blickwinkel heraus, was die politischen Aufgaben angeht, was auch das Risiko Neuwahlen angeht, was dabei herauskommen könnte, würde ich sagen, mach das weiter und so schlecht ist ja die Bilanz auf so einer, sagen wir mal, Management-Ebene dieser GroKo nicht. Gleichzeitig in Fragen der politischen Kultur, in Fragen des Herausarbeitens von alternativen Politikentwürfen, muss es ja irgendwann diesen Punkt geben, wo man sagt, wir können so nicht weitergehen.
Ja, das ist aber genau das Problem, das alle Parteien betrifft, dass wir natürlich, es ist auch nicht einfach. Wir sind in einer wahnsinnig schwierigen Übergangszeit, in der einfach alte Gewissheiten nicht mehr funktionieren. Es gibt riesige, riesige Baustellen und die Menschen fühlen das mittlerweile. Und die Menschen fühlen, also ich meine den Wähler, der fühlt auch, oder Wählerinnen, fühlen das, dass im Grunde genommen wirklich große Antworten irgendwie erfunden werden müssen. Aber welche bitte?
Die SPD hat eine Frage gelöst, wer sie künftig führen soll. Das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Die SPD hat damit dummerweise eine ganze Reihe neuer Fragen am Hals durch diese Entscheidung. Für Antworten aus der sozialdemokratischen Welt ist Frank Kaplan zuständig in unserem Hauptstadtstudio. Jetzt mit mir und Sava Cinocak verbunden in einer Zuschaltung. Erste Frage, Frank Kaplan, wirkt denn die SPD glücklich mit ihrer Wahl?
Nein, ganz und gar nicht. Also glückliche Gewinner sehen eigentlich anders aus als das, was wir heute Morgen hier, als diejenigen, die wir heute Morgen hier in Berlin erleben. Aber natürlich muss man sagen, da schauen wir uns natürlich auch die falschen Leute an. Denn die, die hier Verantwortung tragen in der Bundestagsfraktion, in der Bundesregierung, die hätten sich ja durch die Bank mehrheitlich ein ganz anderes Ergebnis gewünscht, nämlich dass Olaf Scholz und Clara Geiwitz das Rennen gemacht hätten. Insofern ist das nicht verwunderlich, dass die mit dieser Entscheidung, das habe ich am Samstagabend schon spüren können, natürlich nicht zufrieden sind. Da stand vielen wirklich das Entsetzen ins Gesicht geschrieben darüber, wie die SPD-Basis nun abgestimmt hat.
Aber das ist ja dann natürlich eigentlich eine Situation, bei der man sich schwer vorstellen kann, wie man damit weitergeht als Partei. Da haben wir also eine Parteibasis, die dem Versammelten, ich benutze jetzt mal dieses mittlerweile etwas vergiftete Wort, das Partei-Establishment abstraft. Konsequenterweise müsste man dann ja auch sagen, da muss sich dann ja auch mehr ändern als möglicherweise nur bei der Position der beiden Vorsitzenden.
Führt aber immer zu Machtverlust, nicht? Also letztlich, also wenn man überhaupt von Macht noch nicht sprechen kann. Aber das ist eben das schröderische Phänomen schon Anfang der 2000er Jahre.
Mhm. Aber natürlich wollen ja auch die beiden Vorsitzenden einiges verändern. Also da steht ja nichts anderes im Raum als ein Nachverhandeln des Koalitionsvertrages. Also da sind ja auch Erwartungen geschürt worden, insbesondere jetzt von Saskia Esken, die das viel deutlicher formuliert hat als Norbert Walter-Borjans, die immer wieder gesagt hat, ich empfehle aus dieser großen Koalition auszusteigen und die jetzt ja eine ganze Liste ins Spiel gebracht hat, worüber man reden sollte mit der Union. Ganz oben steht da das Klimapaket. Mehr Investitionen, das würde dazu führen, dass man die schwarze Null aufgeben müsste. Der Einstiegspreis bei der CO2-Bepreisung, also die Tonne mit 40 Euro zu besteuern, gewissermaßen als mit 10 Euro, wie es jetzt vorgesehen ist. Sowas wird ja nun favorisiert vom neuen Duo. Und da ist die ganz große Frage, was lässt die Union da überhaupt mit sich machen?
Ja,
Ja, Schatten der Grünen sind ja dabei, ne? Also das darf man ja gar nicht vergessen, glaube ich, dass die Große Koalition, die besteht ja mittlerweile aus drei Parteien, die nicht genannten Grünen, also die ganze Klimapolitik, da ist natürlich extremer Rückenwind jetzt, das durch die Umfragen auch bestätigt letztlich. Nur, wie geht man damit um? Wie kann man das sozusagen geschickt in eigene Stimmen umwandeln?
Ja, wobei natürlich auch die Sache ist, natürlich haben Sie recht, die Grünen wollen da mitreden, aber was die CO2-Bepreisung angeht, das ist ja ein Teil, der am Freitag nicht in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat gegangen ist. Im Grunde ist das durch, das Thema ist durch.
Ja, weil die auch von der SPD auch blockiert wird natürlich.
Und auch ein Thema, ich meine, da muss man gar nicht weit schauen, da muss man gar nicht Richtung CDU schauen. Ein Thema, das ja auch die SPD in sich spaltet. Die Frage, wie belastet man Pendler, wie stark belastet man sie? Und da bin ich wieder bei den, jetzt mache ich mal Anleihe bei dem grünen Begriffspaaren, bei den Realos innerhalb der SPD. Oberrealo Olaf Scholz, der ja der große Verlierer ist dieses Wochenendes, der Favorit, der es nicht geworden ist. Der Finanzminister, der für die schwarze Null steht. Jetzt hat er verloren gegen einen ehemaligen Finanzminister. Jetzt könnte man ja konsequenterweise fast denken, warum macht der eigentlich nicht direkt den Job?
Der ehemalige Finanzminister.
Ja, also Norbert Walter-Borjans. Also mal politisch gedacht, Sie haben gesagt, also dieses Infragestellen der GroKo und der bisherigen GroKo-Ergebnisse, dafür stehen ja eben auch die SPD-Minister in dieser GroKo und allen voran der Vizekanzler, bei dem man sich ja jetzt ja wirklich fragt, wie sehr kann der auf einen neuen Kurs mitschwenken? Will er das überhaupt? Will das die Partei dann auch? Glaubt man ihm, dass er das auch konsequent wirklich vorantreibt?
Also eigentlich kann er es nicht. Also wenn es jetzt wirklich zu so grundlegenden Veränderungen kommen sollte, dass die schwarze Null in Gefahr sein sollte, dann müsste Olaf Scholz meiner Ansicht nach dem Parteitag der SPD am kommenden Wochenende zurücktreten. Da ist das Misstrauen, das ihm da ausgesprochen wurde, einfach zu groß. Er steht nun mal für diese Politik auch der schwarzen Null. Ich glaube nur, dass die Union da nicht mitmachen wird, ohnehin nicht mitmachen wird. Insofern halte ich Olaf Scholz, den Vizekanzler, für staatstragend genug, dass er jetzt nicht überstürzt aus dieser Koalition persönlich austritt durch einen Rücktritt, sondern dass er jetzt auch erstmal abwarten will, wohin denn die Reise wirklich gehen wird. Und da spüren wir jetzt auch in diesen Minuten, in diesen Stunden heute Morgen, dass alle sagen, mal halblang, nicht zu schnell. Malu Dreyer, die kommissarische Chefin, meinte heute Morgen, lasst uns das Ganze runterkochen. Solche Worte kommen auch aus der SPD-Bundestagsfraktion. Da wird der Druck auch erhöht auf das neue Führungsduo. Ist doch bitte schön, jetzt nicht zu überziehen und sich zu überlegen, auch wenn man jetzt das Fass-Koalitionsvertrag neu aufmachen würde, was dann andererseits auch von der Union da hineinverhandelt werden könnte. Stichwort Unternehmenssteuerreform beispielsweise. Oder Stichwort Johannes Kahrs hat das heute Morgen gesagt, 2%-Ziel Verteidigungsetat aufstocken. Wenn die SPD einerseits sagt, mehr Investitionen und mehr Geld in die Hand nehmen will, dann könnte die Union darauf drängen, dass das eben auch in die Verteidigung gesteckt wird. Und das ist ja gerade nicht im Sinne gerade einer linken SPD. Also da sind viele Fragen. Immerhin, Steffen Seibert, der Sprecher von Angela Merkel, hat vor einer knappen halben Stunde gesagt, natürlich werde man nicht den ganzen Koalitionsvertrag neu besprechen, aber in Einzelpunkten, wenn man sich darauf verständigen sollte, dann könnten wir da mit uns reden lassen. Mhm. Das sind also auch so ein paar Signale in Richtung Erhalt der Großen Koalition.
Darauf läuft es hinaus.
Jetzt sind wir schon wieder mittendrin in den berühmten Sachfragen und wahrscheinlich ist das auch das Gute an Politik, dass sie sich sowas vornimmt. Ich mache noch mal einmal zum Abschluss die große Charisma-Frage auf. Das war ja, glaube ich, auch ein bisschen der Wunsch, die Hoffnung bei diesem langwierigen Verfahren, das die SPD sich da aufgetragen hat, neue Vorsitzende zu finden, dass man auch irgendjemand aus dem Hut zaubert, von dem wir alle nicht wussten, dass es sie vielleicht gibt oder die man nicht so sehr in erster Reihe gesehen hat. Ich habe mal eine Stimme, ein Juso-Mitglied, die vielleicht beschreibt, was jetzt die Maßgabe ist.
Also ich glaube, dass es vielleicht nicht unbedingt Charisma ist, das was zählt, sondern eher Ehrlichkeit und Authentizität.
Ist das, Frank Capellan, die Tugend, die aus der Not gemacht wird, wenn wir kein mit Charisma haben, dann nehmen wir lieber Ehrlichkeit und Authentizität?
Aber dann sieht es schlecht aus für die Große Koalition. Und dann könnte es auch schnell wieder schlecht aussehen für dieses neue Duo. Denn wenn Saskia Esken wirklich konsequent wäre, sie hat sich da dermaßen festgelegt, mit ihren Empfehlungen doch aus dieser Koalition auszusteigen. Da hat sie wörtlich gesagt, nach dem, was wir rausholen konnten, was wir getan haben, aber was auch an Projekten noch in Aussicht steht und was man mit der Union umsetzen könnte, hat sie schon im Vorfeld gesagt, da macht es keinen Sinn, wir müssen raus. Also wenn die jetzt ehrlich bleiben möchte, dann müsste sie eigentlich auch konsequent dabei bleiben. Also gut, das Charisma, das ist Schnee von gestern, das muss man jetzt sagen. Aber das haben, glaube ich, viele Sozialdemokraten, viele SPD-Mitglieder vermisst. Ich habe das beispielsweise gehört, dass da zugespitzt wurde. Ja, wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Beide Teams haben kein Charisma. Und ich würde mir wünschen, sagte einer, dass die so nah beieinander liegen, dass es am Ende keiner von denen machen wird und Franziska Giffey kommen wird. Also die, das merkte man dann immer wieder, ist doch so eine Hoffnungsträger gewesen, der man etwas zugetraut hätte. Jetzt gibt es auch Überlegungen, sie in die neue Parteispitze einzubinden. Also der Wunsch war da groß. Meiner Ansicht nach hat sich dass das eben nicht vorhanden war, dieses Charisma, auch in der niedrigen Wahlbeteiligung gezeigt. 54%, da sagen viele, das war noch ganz gut. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass es bei dieser Zuspitzung der Teams ja auch um ein Ja oder Nein zur Großen Koalition ging, in gewisser Weise, das spüren wir jetzt heute, dann war das doch eine geringe Wahlbeteiligung 2018, als es wirklich um die Große Koalition ging. Da haben immerhin 78% der SPD-Mitglieder mitgemacht. Also insofern war das, glaube ich, auch Ausdruck einer Enttäuschung über das Angebot.
Enttäuschung und Ermüdung möglicherweise auch. Die SPD wird uns beschäftigen, wahrscheinlich die ganze Woche, spätestens am Wochenende, dann ist Parteitag. Deutschlandfunk Kultur sendet am Samstag die Mittagsstunde live von dort, dann auch wieder dabei. Frank Kapelan für heute. Vielen Dank.